Schön, bei so einem Abschiedsgottesdienst dabei zu sein. Wir sind auch, meine Frau und ich, am Montag von unserer Mission der DMG verabschiedet worden, nach 40 Jahren. Wir sind dankbar, dass wir jetzt hier mit Ihnen sein dürfen, Gemeinschaft haben. Herzlich willkommen, alle im Altenzentrum und zu Hause oder unterwegs. Ich möchte mit Gebet anfangen. Herr, du sagst, jauchze dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Du möchtest, dass deine Leute jauchzend vor dich kommen. Wirke das auch in uns, dass unser Leben dir Freude und Ruhm bringt. Amen. Wir haben das Thema schon gehört, Gott dienen in der Fremde. Das bin ich dazu inspiriert worden durch einen Missionarskollegen, der ein Buch geschrieben hat, Serving God Away from Home, also weg von zu Hause Gott zu dienen. Ich möchte es gleich von vornherein klarstellen, obviously, ganz offensichtlich kann man Gott überall dienen und möchte Gott, dass wir ihm überall dienen. Manfred Siebald sagte so klar, irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du gebraucht mit deinen Gaben und wenn er dich ruft, dann weist er dir die Arbeit zu. Also im Inland, im Ausland, wo immer Gott dienen, da sind wir dazu aufgerufen. Ich lese einen Text aus 1. Petrus 4, Vers 11 und 12, oder 12 und 13 eher. Bevor ich da durcheinander komme. Nach der Basisbibel 1. Petrus 2, 11 und 12. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, gebt nicht den Begierden unserer menschlichen Natur nach, die euch von innen her verderben wollen. Führt ein vorbildliches Leben unter den Menschen. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Deshalb werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. Wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, dann ist es bemerkenswert, wie viele von Gottes Menschen außerhalb ihrer Umgebung, ihrer Zuhause gedient haben. Abraham, Freund Gottes, den er berufen hat, tausende von Kilometern weit zu ziehen, bis runter nach Ägypten. Überall, wo er war, hat er Gott Altäre gebaut, hat Gott bekannt gemacht, war als Mann Gottes bekannt. Josef, der Träumer und der Traumdeuter, Gottes Auserwählter, der Staatsmann mit Weitblick war, ganz einfach ein Mädchen, ein Sklavenmädchen, das dort im Haus des aussätzigen Naaman dient. Wir wissen nicht mal ihren Namen, aber sie war sensationell missionarisch, weil sie innerlich geheilt, vergebungsbereit hier ihrem Feind in der Not ein Geheimnis verraten hat, das sein Leben da gerettet hat. Daniel, den unbestechlichen Beter, Jona, den widerspenstigen, aber höchst erfolgreichen Erweckungsprediger, Heidenmissionar. Viele andere in der Bibel hat Gott herausgenommen aus ihrem Umfeld und hat sie rausgesandt. Ich möchte persönlich ein bisschen von dem weitergeben, was so in den letzten 40 Jahren uns begegnet ist. Und dazu zwei Punkte über das Leben in der Fremde. Zum Ersten, Leben in der Fremde ist nicht immer einfach, ganz besonders am Anfang. Wenn du da zum ersten Mal in ein anderes Land kommst, ich denke zurück, das erste Mal, als ich aus Europa rauskam, 1974, mit dem Missionsteam haben wir Marokko besucht und dort eine ganz andere Umgebung kennenzulernen, hat schon in den ersten Tagen einen bedrückt gemacht. Dann kam die ganz andere Kultur hinzu, der Lärm, das Bedrängtwerden und dann die geistliche Bedrückung, die wir verspürt haben, als wir einige Missionare besucht haben. Es war eine eine schlimme Erfahrung in mancher Hinsicht, weil mein Bild von Mission dort ziemlich korrigiert wurde. Missionar zu besuchen, der hinter Mauern und einem Stacheldraht ringsherum wohnt, hatte ich mir nicht so vorgestellt. Aber es wurde mir bewusst, gerade hier unter diesen Muslimen wird Jesus besonders gebraucht. Und das war dann auch die Berufung, die ich damals erfahren habe, um Arbeit unter Muslimen zu tun. Ja, wenn man in ein neues Land kommt, dann kann man manches relativ schnell lernen. Man sagt Jambo, Habari, wie geht's? Man sagt Tenastelin, guten Tag, wenn man in Äthiopien ankommt oder in einem Land groß zu lernen, ist nicht so schwer. Aber dann die Sprache wirklich zu verstehen und dann auch sich ausdrücken zu können, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und man hat immer wieder Probleme. Ich denke an einen Freund in Kapstadt, den ich auf dem Sterbebett im Krankenhaus besucht habe und der mir immer wieder versucht hat, klarzumachen, dass sein Name nicht Isaac oder Isaac ist, sondern Ishak. Das sind kleine Dinge und doch, wenn du einen Namen aussprechen kannst oder eben wenn du einen Namen vergessen hast und nicht mehr weißt, das sind Dinge, die einem zu schaffen machen. Mit dem Essen ist es dann auch eine große Herausforderung, wie experimentierfreudig ist man da? Wie viel Durchfall kann man hinnehmen? Vielleicht, man wird weiser mit der Zeit. Ich weiß, mein erster Besuch in Pakistan 1978 hat mich schon in wenigen Tagen so krank gemacht, dass ich eine ganze Woche mit Missionaren oben in den Bergen mich erholen musste, abends eine Viertelstunde aufstehen konnte. Aber man lernt daraus und es geht weiter. Gastfreundschaft anzubieten, ist auch nicht immer einfach. In Ghana, wo viele Menschen ja, mit sehr grundlegenden Mitteln auskommen müssen, wenn man da anbietet, was hättest du gern, ein Cola oder ein Fanta? Die Antwort ist, it's okay, ist schon gut, was auch immer, ist ja alles gut. Man merkt, da sind andere Werte da. Gesundheit, kulturelle Gewohnheiten, etwas mit der linken Hand zu geben, ist in meisten Ländern inakzeptabel. Auf der anderen Seite konnte man in Ghana einen verstorbenen König für 2 Jahre im Kühlhaus aufbewahren, weil nicht geklärt war, wie er umgekommen ist, er gerecht worden und alles, bevor das dann wieder getan wird. Sehr verwirrend für uns. Und natürlich für uns als Deutsche Zeit einhalten, oder planen, das ist sehr typisch deutsch, aber nicht in Afrika. Da kann man sich nicht durchsetzen. Und viele Missionare haben es gemerkt, es ist unwahrscheinlich, dass sich 50 Millionen nach mir ausrichten. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich mich da einfüge und danach ausrichte. Ein zweites Leben in der Fremde ist enorm interessant. Reisen ist sehr lehrreich, inspirierend, spannend, manchmal auch ermüdend natürlich. Wir waren einmal 50 Stunden von Frankfurt nach Kapstadt im Flugzeug unterwegs, weil es so viele Unterbrechungen gab. Da ist schön, wenn die Kinder gut mitmachen. Wenn ihr nach Nairobi kommt, werdet ihr wahrscheinlich erstaunt sein, wie viel Mercedes, Audi oder gar Porsche da heute fahren. Das Bild vom einsamen Buschdorf, wo Menschen mit dem Notwendigsten auskommen müssen, trifft für viele Länder, viele Gebiete heute schon lange nicht mehr zu. Wir haben da vielleicht ein ganz altes Bild drin. Entdecken, wunderbar. Mich hat natürlich besonders fasziniert am Kilimanjaro, dort an dem Ort zu sein, von wo aus man gesagt hat, von hier hat Johannes Rebmann damals 1846 den Kilimanjaro zum ersten Mal gesehen. Einige Jahre später sind meine Frau und ich dort in Marengo am Fuß des Kilimanjaro im Abendspaziergang unterwegs gewesen, mit Leuten unterhalten, ihr seid Deutsche, ihr müsst unbedingt in die Kirche, gerade hier oben hingehen. Und wir haben uns dort mit dem Pfarrer unterhalten, der erste Missionar, Altmann von der Leipziger Mission, was er alles hier reingebracht hat. Am Sonntag war Gottesdienst, da war die Kirche ganz außerhalb vom Ort, oben auf halbe Höhe auf dem Berg, vollgepackt mit vielen jungen Leuten, hunderte von jungen Menschen. Wunderbar zu sehen, wie Gott die Saat, die gesät wurde, hat aufgehen lassen. Es ist wunderbar zu sehen, wie Gott kleine Dinge gebraucht, um uns für etwas vorzubereiten. Bei mir war es, während ich auf dem Buchenauer Hof ein extra Jahr noch verbracht habe, bevor wir dann in die Mission rausgingen, dass unser stellvertretender Leiter, Dr. Johannes Gröber, mich gebeten hat, dort mit Prospekten zu helfen. Und so kam es auch, dass ich eines Tages in eine Druckerei mitgenommen wurde. Ich fand es wahnsinnig faszinierend, in einer Buchdruckerei zu sein, wo man so direkt sehen kann, was entsteht. Und später, jetzt in den Jahren in Afrika, durfte ich sehr viel mit Literaturarbeit zu tun haben, mich dann freuen. Es lohnt sich, auszuharren, es lohnt sich, ausdauernd zu sein, es lohnt sich, in Menschen zu investieren, die immer wieder dankbar sind und darauf zurückkommen. Ein drittes, Jesus Nachfolger sind Fremde, die oft auch befremden. Und da kommen wir jetzt zu 1. Petrus 4. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Und Vers 4, das befremdet die Ungläubigen, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Ja, Christen sollten anders sein als Nicht-Christen. Man soll den Unterschied merken. Mich hat es fasziniert, als wir in Niamey, im Niger, ein Land mit 99% Muslimen, erzählt bekamen, dass in der Zeitung ein Artikel erschienen war über die Parlamentarier, die wieder einmal über das bekannte Problem von Korruption, Veruntreuung in Politik und Gesellschaft gesprochen haben. Ach, sagt die, sind doch alle korrupt. Wir auch sind alle korrupt hier im Parlament. Da steht einer auf und sagt, nein, es hat auch zwei Christen unter uns. Wow. In Kenia sind wir 85% Christen. Es wäre nicht so leicht, so etwas dort zu sagen. Die Leute würden nur lächeln. Wir sollten wirklich deutlich machen, dass wir andere Werte, andere Maßstäbe haben, dass wir einem Herrn dienen, der die Wahrheit liebt und dem wir verpflichtet sind. Befremden wir Menschen um uns herum, nicht als Sonderlinge, sondern als Menschen, die andere Werte, andere Maßstäbe für ihr Handeln und Leben haben. Wir haben es gehört eingangs, dass wir Bürger sind. Wir sind Mitbürger in der Familie Gottes. Das ist ein großes Vorrecht. Auch das wird einem bewusst, wenn man in ein anderes Land zieht. Als wir in Kenia 1991 ankamen, mussten wir uns registrieren und dann bekommt man so eine kleine Karte, die man immer mit sich herumtragen soll. Da stand drauf Alien Card, also ein Außerirdischer, der jetzt zu uns nach Kenia gekommen ist. Da wird es einem schon deutlich, dass man ein anderer ist, dass man fremd ist. Inzwischen hat man es geändert zu Foreigner Card, also da ist schon klarer, dass man Ausländer ist. Aber ja, es ist wunderbar, ein Bürger zu sein. Ich freue mich immer, wenn ich nach Deutschland zurückkomme und hier aufs Bürgeramt gehen kann. die Leute sind nett, sind kompetent, die sprechen meine Sprache. Es ist ganz anders, wie wenn ich auf ein fremdes Amt gehen muss, wo alles so ganz anders läuft. Passkontrolle als Bürger geht es viel schneller. In Kenia sind wir zwar Ansässige, Residents, aber das heißt nicht sehr viel. Wir werden etwas anders behandelt als Touristen, aber sind nie wirklich zu Hause. Paulus erinnert uns daran, unsere Heimat, unser Bürgerrecht, heißt es ja da wörtlich in Philipper 3, Vers 20, 21, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Echt? Glauben wir das? Dass wir gar nicht hier daheim sind? Dass wir Bürger sind in einer ganz anderen Welt, zu der wir schlussendlich mal hingehen werden? Wenn ich das glaube, dann sollte ich mich losbinden von dieser Welt. Dann sollte ich mein Leben, meine Zeit, meine Kraft, meine Ressourcen in ewige Werte investieren, in dieses Reich. Manchmal muss man ganz bewusst den Tod ins Leben sehen, um sich das wieder neu bewusst zu machen. Wie viele wissen, letztes Jahr, als wir Corona hatten, hatten meine Frau und ich fast einen ganzen Monat im Krankenhaus dort in Nairobi da dagegen gekämpft. Und da überlegt man sich natürlich, was waren so die letzten 70 Jahre? Was hat gezählt? Was zählt jetzt? Wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Wir werden auch nichts, rein gar nichts mit hinausnehmen. Beschäftigt einen dann schon. Hiob im Leiden hat es viel direkter und unverblümt auf den Punkt gebracht. Nackt sind wir in diese Welt gekommen. Nackt werden wir auch wieder hinausgehen. Eine ganz einfache Wahrheit. Aber wie richte ich mich danach aus? Dafür muss ich nicht studieren, aber ich kann ganz bewusst mir überlegen und durch mein Leben hindurchgehen und mich fragen, was zählt, wo möchte ich wirklich die Zeit investieren, die er mir schenkt. Lebt als Fremdlinge und Pilgrime in dieser Welt, haben wir eingangs gelesen. Ja, das sollten wir sein. Denk zurück an ein Seminar, das wir auch 1998 in Paracou im Benin hatten. Das waren so 30 Leute vor uns im Freien unter dem Zeltdach. Und mein Freund, mein Kollege Stefan Henger und ich haben dort ein Seminar geben dürfen zu diesen Freunden, die da zusammengekommen waren. Vornüber saß ein etwa 80-Jähriger, gebeugt, aber doch mit einer Leidenschaft hat er fast jeden Satz mitgeschrieben, den wir da gesagt haben. Ich bin gestaunt. Schön, wenn man solche Studenten hat. Wie heißt denn dieser Mann? Oh, er heißt Celestin. Französisch für der Himmlische. Aha. Er war während dem Zweiten Weltkrieg in Nordafrika gewesen, war dort Moslem geworden, aber das hatte ihn nicht erfüllt. Und als er zurückkam nach Benin, hat er viele Kreise, Gemeinden, auch Sekten besucht, um dort mehr zu finden als die Erfüllung von Geboten und Verboten und hat schlussendlich in Jesus neues Leben gefunden. Er war einer. Und übrigens hieß seine Frau Celestine, also die Himmlische, deshalb haben sie die beiden nur die Himmlischen genannt. Er war einer, der wirklich ausgerichtet war auf den Himmel. Und ich nehme an, dass er inzwischen 24 Jahre später schon längst dort angekommen ist. Pilgrime in dieser Welt. Von der Schulzeit her kennen wir das ja, Gang nach Canossa und andere Pilger, die unterwegs waren. Heute ist Pilgern etwas modischer, etwas moderner geworden, etwas, das sich sehr schön planen lässt, von welcher Herberge bis zu welcher Herberge man unterwegs ist, wie lange es dauert und was man alles braucht. Kürzlich haben wir ein paar Bilder gesehen, die uns diese Herbergen gezeigt haben auf einem Jakobsweg oder was immer es war, wo all diese Pilger unterwegs waren. Und da fiel auf, was da alles abgeladen wurde in diesen Herbergen. Nicht nur Essen und Kleider, selbst die Schuhe sind teilweise zurückgelassen worden. Alles wurde zu viel. Alles schien unnütz zu sein, alles schien eine Belastung zu sein, um noch das eigentliche Ziel zu erreichen. John Bunyan, der englische Prediger, der 12 Jahre im Gefängnis verbracht hat und dort dieses unvergleichliche Buch, die Pilgerreise, Pilgrim's Progress, geschrieben hat, der schildert es, was alles unterwegs auf uns zukommt. Von der Stadt der Eitelkeit bis zum Sumpf der Verzweiflung, bis viele, viele andere Dinge, die abbringen möchten von dem Weg, der zum Ziel führt. Ich kann euch Mut machen, das Buch mal vorzunehmen und wieder zu lesen. Ich habe es mit meinen Jungscharlern in St. Gallen damals durchgenommen und die waren richtig angesprochen mit ihren 11, 12 Jahren und haben einige tolle Bilder gemalt. Es lohnt sich, für diese Pilgerreise unterwegs zu sein. Dazu braucht man nicht Missionar zu sein, in der Fremde, denn Gott hat ja Fremde direkt unter uns gebracht. Es ist ja so, dass wir heute direkt vor unserer Haustür Menschen erreichen können, für die wir vielleicht in früheren Jahren gebetet haben, weil sie so total unerreicht und fern und getrennt von uns erschienen. Auch das ist sicherlich eine Gnade Gottes und ein Zureden Gottes. Wenn Gott Menschen zu uns bringt oder auch wenn er uns in die Fremde bringt, dann können wir auch uns mit dem identifizieren, was Jeremia seinen Leuten im Exil schreibt. Suchet der Stadt Bestes, denn wenn es ihr wohl geht, dann geht es auch euch gut. Wir reden also nicht von einer Weltfremdheit, wo wir nur noch vom Himmel träumen, sondern wir sind aufgefordert, da, wo Gott uns hingestellt hat, irgendeinen Platz, dort für ihn da zu sein und ihm zu leben. Ben Hummel, Studienassistent im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, schreibt zum Thema Heimat: Heimat ist eure Entscheidung. Wenn ihr in Babel oder in Berlin oder Bangkok zu Hause sein wollt, dann werdet ihr dort auch Frieden, eine neue Heimat finden. Heimat findet man nicht dadurch, dass man der alten Heimat hinterher trauert, sondern indem man sich auf die neue Heimat einlässt. Gott ist bei uns überall, an schönen und an weniger schönen Orten, da, wo es uns gefällt und da, wo es uns nicht gefällt. Es gibt ein Lied, in dem heißt es: Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Oder der Indianermissionar David Brainerd hat in sein Tagebuch geschrieben: Ein Stall, eine Hütte, irgendein Platz ist wahrhaft begehrenswert, wenn Gott da ist. Glauben wir das? Ich wünsche uns allen viel Freude, diesem wunderbaren Herrn in der Fremde zu dienen. Amen.